Vor einigen Monaten tauchten Ilona und Walter Zirngast hier in unserem Gottesdienst auf und fragten mich, ob ich sie trauen könnte. Nicht, ob ich ihnen trauen könnte, sondern ob ich sie trauen könnte. Naja, da fiel mir gleich das Wort von Martin Luther ein. Die Ehe ist ein weltlich Ding. Und habe ihm gesagt, naja, ob ihr euch trauen lassen könnt, das hat nicht ich in erster Linie zu entscheiden, sondern da muss erstmal das Standesamt entscheiden, ob das möglich ist oder nicht. Und wenn das dann soweit ist, dann müsste nur jemand von euch auch Mitglied dieser Gemeinde sein, dann würde das schon funktionieren. Dann stellte sich sehr schnell raus, dass die Standesamtlicher schon verheiratet waren. Und wer jetzt bei uns Mitglied wird in der Gemeinde, ist ja klar, Walter, oder? Ja. Am letzten Sonntag hat sich Ilona bei uns so richtig vorgestellt. Richtig vorgestellt heißt, während des Gottesdienstes ist sie nach vorne gekommen und hat ein Zeugnis gegeben, nennen wir das. Das hat natürlich nichts mit einem Schulzeugnis zu tun, was jetzt wieder ansteht in den nächsten Tagen, sondern es hat damit zu tun, dass sie berichtet hat über ihr Glaubensleben, wie sie denn zu Jesus Christus gefunden hat. Da sind unsere Traditionen wahrscheinlich auch etwas unterschiedlich, weil wir davon ausgehen, dass jemand erstmal persönlich eine Beziehung zu Jesus Christus finden muss, bevor er dann getauft wird. Und Ilona hat uns das erzählt, was so ihre Stationen im Leben waren, wo sie dann gespürt hat, dieser Jesus, der ist mein persönlicher Herr und Heiland und ich möchte ihm folgen. Und ab jetzt soll alles, was in meinem Leben wichtig ist, auch von ihm her mitbestimmt werden. Und das hat uns sehr gefreut und wir haben gemerkt, die Ilona, ja, das ist eine Schwester von uns, ganz klar, und wir wollen sie dann demnächst auch offiziell in unsere Gemeinde aufnehmen. Ich freue mich, dass ich Ilona und Walter heute jetzt kirchlich trauen darf. Das heißt, ihnen den Segen unseres Herrn Jesus Christus zusprechen darf. Die Hochzeit ist in unserer Tradition kein Sakrament, aber selbst in der katholischen Kirche, wenn ich richtig informiert bin, ist ja nicht der Pfarrer, der traut in dem Sinne, sondern die Eheleute spenden sich dieses Ehesakrament gegenseitig. Insofern macht ihr das hier auch und wir geben euch dann auch kirchlicherseits unseren Segen dazu. Und damit das auch wirklich nied- und nagelfest ist, machen wir das eben heute baptistisch-katholisch oder katholisch-baptistisch, wie auch immer, damit das dann auch nichts schief gehen kann. Wir haben nun im Vorfeld ein paar Gedanken heute gehört aus dem Alten Testament, aus dem Buch Kohelet, dem Prediger Salomo. Und gerade eben aus dem Evangelium des Johannes, dieses erste Wunder, das Jesus getan hat, gleich auf einer Hochzeit, ist ja doch interessant. Ich möchte aber noch einen Text hinzufügen heute, der auch aus dem Evangelium entnommen ist, der Predigttext sein soll, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Vers 23 bis 33. Da heißt es, an jenem Tag traten Sadduzäer zu ihm. Sie sagen, es gebe keine Auferstehung. Sadduzäer, das sind die Theologen der damaligen Zeit, jüdische Theologen, interessanterweise, die an Gott glauben, aber nicht an eine Auferstehung, nicht an ein ewiges Leben. Soll es heutzutage auch geben, selbst in christlicher Art und Weise. Diese Sadduzäer kommen also zu Jesus. Und sie fragen ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Gleicherweise auch der andere starb. Und der dritte, vierte, fünfte, sechste, bis zum siebten hin. Zuletzt dann starb auch die Frau. Wen von den 7 wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? denn alle haben sie ja zur Frau gehabt. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Er spricht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als die Menge dies hörte, erstaunte sie über seine Lehre. So, wir sind heute Morgen erstmal froh, oder heute Mittag, erst einmal froh darüber, dass das, was bei den Juden damals so Sitte war, die sogenannte Levirats-Ehe oder Schwager-Ehe, dass die nicht etwas ist, wo wir uns dran halten müssen. Das waren schon interessante Gesetze, die es da im Alten Testament gab, und die hatten auch einen gewissen Sinn erfüllt, natürlich. In unserem Kulturkreis heiratet man normalerweise aus anderen Beweggründen. Ilona war schon einmal vor vielen, vielen Jahren verheiratet. Ihr Mann ist früh gestorben, sie war mit ihren drei Kindern alleine, sie musste sie alleine aufziehen. Walter war noch nicht verheiratet. Für ihn ist es die erste Erfahrung mit dem, was wir da Ehe nennen. Und wenn ich richtig verstanden habe, war es die Mama von Walter, die eigentlich schuld ist, dass die zwei jetzt da sitzen. Ist das richtig? Einer muss ja schuld sein. Insofern haben wir die Schuldfrage schon mal geklärt. Der Schreiber der Weisheitsschrift, Kohelet, hat so treffend gerade eben ausgeführt: Sind zwei allemal besser dran als eine oder einer allein? Auch wenn bei euch, ich möchte euch jetzt nicht zu nahe treten, ja, ihr versteht das jetzt richtig, was ich sage. Wenn jetzt bei euch, sagen wir mal, die Jugend nicht mehr so das ist, was im Vordergrund steht, und die Frage der Nachkommenschaft jetzt auch nicht die erste Priorität in eurer Ehe darstellt, so gibt es noch genügend Gründe, um dieses Wort auch ernst zu nehmen und auch auf eine Ehe zuzugehen. Voraussetzung für eine Ehe: Man möchte wirklich das Beste für den Partner oder für die Partnerin. Und man ist auch gewillt, in einer Ehebeziehung noch zu wachsen, auch wenn man noch älter ist, zu lernen, Fehler zuzugestehen. Die kann man ja auch noch im fortgeschrittenen Alter machen, glaube ich, oder? Schon. Und bereit zu sein, eben Fehler und auch Schuld, die schon mal passiert, gerade in einer Beziehung, einzugestehen und auch zu vergeben. Wenn eine Ehe geschlossen wird, ist sie ja alles andere als ein Selbstläufer. Ehe ist nicht etwas, das stoße ich am Hochzeitstag an und dann läuft das schon. Das passt schon. Wer so blind in die Ehe hineingeht, wird, glaube ich, sein blaues Wunder erleben. Man muss an der Ehe, an der Ehebeziehung, es ist ein schlimmes Wort, aber ich finde kein besseres, man muss daran arbeiten, so sagt man, glaube ich. Muss auch mit zunehmendem Alter noch beweglich sein, nicht so sehr körperlich, aber im Herzen beweglich bleiben, in deiner Seele, in deinem Geist. Sonst gerät man sehr schnell auch an die Grenzen dieser Beziehung und im schlimmsten Fall auch in ein Aus, was ja auch immer wieder geschieht. Die Bibel sagt, es ist nicht jeder und jede für die Ehe geschaffen. Aber selbst wenn wir, und das sind wahrscheinlich die meisten, dafür geschaffen sind, braucht es von jedem von uns die Bereitschaft, dass das Eheleben gelingt. Und die beiden sich gegenseitig dann auch ergänzen und bereichern. Unser Bibeltext lässt jetzt an einer Stelle aufhorchen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das gerade eben so gegangen ist. Wenn wir von Ehe reden und wenn wir von Liebe sprechen, haben wir meistens so dieses romantische Ideal, das Hollywood uns schon über Jahrzehnte verkauft, im Hintergrund. Die Liebe, die auf ewig ist, über den Tod hinaus hält, wird in dieser Textstelle so jäh unterbrochen. Bis dass der Tod euch scheidet. Diesen Absatz kennen, glaube ich, die allermeisten Menschen, auch wenn sie sonst nicht viel wissen, was christliche Ehe ist, aber diesen Absatz schon. Aber diese Aussage hat jetzt eine doppelte Bedeutung. Diese doppelte Bedeutung heißt, dass es nicht nur darum geht, dass die christliche Ehe so geführt wird, dass die ganze Lebensdistanz darin auch aufgeht, dass wir also nicht, wie es heute teilweise Mode ist, eine Lebensabschnittspartnerschaft leben und wenn die abgelaufen ist, dann suchen wir uns jemand anderen oder es läuft uns zwischendurch jemand über den Weg, der noch besser oder noch mehr geliebt wird, sondern wir halten uns an einen Partner unser Leben lang. Aber wenn dann dieses Leben auch abgeschlossen ist, bis dass der Tod uns scheidet, ist eigentlich auch diese Ehe abgeschlossen. Jesus sagt hier im Himmel, um das mal so auszudrücken, gibt es nicht verheiratet. Und es wird im Himmel auch nicht mehr geheiratet. Sondern wir werden so sein wie die Engel, was das wohl heißen mag. Ich vertraue auf jeden Fall darauf, dass Jesus wusste, was er hier sagt, worüber er hier spricht, denn er wusste in dieser Weise mehr als wir über die Ewigkeit wissen. Ehe als Partner und Partnerin, die für dieses Leben sich zusammentun, füreinander da sind, bis der Tod sie scheidet. Darum geht es, wenn wir heute über die christliche Ehe sprechen und eine christliche Ehe eingehen. Ich kann mir vorstellen, dass der Glaube an das Leben nach dem Tod vielleicht doch nicht von allen von uns so geteilt wird. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es gibt auch Leute unter uns, die mit diesem Glaubensabschnitt ihre Schwierigkeiten haben. Ich für meinen Teil muss sagen, ich könnte diesen Beruf nicht ausüben als Pastor, wenn ich nicht der festen Überzeugung wäre, dass dieses Leben nicht alles ist. Und dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dass es nach diesem irdischen Leben ein ewiges Leben gibt, wie immer das auch aussehen mag, aber dass es da weitergeht und dass es eigentlich das Ziel ist, worum es hier geht. Es geht nicht um das irdische Leben hier. Aber damals, zur Zeit Jesu, wie heute, gibt es Menschen, die sich Christen nennen, die auch sowas wie christlichen Glauben praktizieren und sagen, aber ich kann mit dieser Auferstehung und mit diesem Himmelgedöns nichts anfangen. Das ist mir unglaublich. Jesus sagt hier ganz deutlich, dass jene, die diese Einstellung haben, irren, auf dem falschen Weg sind. Würde es keine Auferstehung geben, dann wäre Gott ja auch kein Gott der Lebenden. Dann würden wir einen Gott der Toten verehren. Eines toten Abrahams, eines toten Isaaks, eines toten Jakobs, eines toten Moses, eines toten Jesus und wen wir da alle noch aufzählen wollen. Jesus argumentiert also hier, wir glauben an einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der herrscht über Leben und Tod und der dieses alles umspannt. So versucht Jesus, jenen also zu antworten, die mit der Auferstehung nicht wirklich was anfangen können, nicht daran glauben können. Nun wurde die Ehe, die hier in diesem Text angesprochen wird, ja mehr als Mittel zum Zweck von den Sadduzäern benutzt. Sie wollten nicht über Ehe sprechen, sie wollten eigentlich die Auferstehung in Frage stellen und Jesus bloßstellen damit. Uns soll es aber schon heute um Ehe gehen und es soll uns um Auferstehung, das heißt um den christlichen Glauben gehen. Die Ehe ist der Ort, würde ich mal so sagen, wo das Reich Gottes auf der Erde wie im Himmel am engsten gelebt werden kann. Hier sind zwei Menschen zusammen, wenn sie denn an Jesus Christus glauben, die so eng zusammen sind, so eine Verbindung gibt es kein zweites Mal. Ehe also ein Ort, wo Reich Gottes Wirklichkeit wird. Ehe ist der Ort, wo das große Thema des christlichen Glaubens, nämlich das Thema der Liebe, ja so unsagbar wichtig ist und so konsequent auf die Probe gestellt wird. Ich glaube, nirgendwo wie in der Ehe lohnt es sich nicht, über Liebe zu reden, wenn dann nicht nachher auch die Taten folgen. Das wird uns dann gleich angezeigt, mein Lieber oder meine Liebe. Wenn miteinander gelebt wird, so eng gelebt wird, lernt man sich wirklich gut kennen. Ich würde sagen, in einer Ehebeziehung kennt man den Menschen am besten, weil man ist tagtäglich mit ihm zusammen. Vielleicht antworten Sie mir, naja, es gibt auch Ehen, wo man sich nichts mehr zu sagen hat. Da hat man sich auseinandergelebt. Da ist die Ehe gescheitert. Diese Fälle gibt es auch. Aber das ist für mich natürlich nicht der Normalfall. Und über die christliche Ehe im Normalfall möchte ich ja heute auch reden. Und wir wollen hier auch positiv denken. Mit christlicher Unterstützung, was bedeutet das? Dass wir hier jemanden haben, der uns vielleicht, anders als die Ehen, die nicht an Jesus Christus glauben, geholfen wird. Im Prediger Salomo haben wir es gerade eben gehört, dieser Ausspruch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Oder in anderer Übersetzung, eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Wenn wir so bewusst mit Jesus unseren christlichen Glauben leben, dann sollten wir auch sein Angebot annehmen, dass er nämlich der Dritte in unserem Bund ist. Jesus gehört im Ehebund, wo eigentlich nur zwei sind, unbedingt als Dritter dazu. Wo zwei gläubige Menschen zusammentreffen, ist Jesus ihr Mittelpunkt. Da hat Jesus es verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Glauben ist eben nicht nur etwas für den Sonntag, für den Kirchgang. Nein, Glaube fängt ja gerade da an, wo ich die Kirche am Sonntag wieder verlasse und wieder zurückgehe in den Alltag. Dort beginnt mein Glaubensleben. Dort in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Beruf, in meiner Freizeit, dort Glauben zu leben, das ist richtiger Gottesdienst. So wie Paulus es in Römerbrief schreibt. Ansonsten hilft alles Kirchtüreinrennen nichts. Unser Gottesdienst findet inmitten unseres Lebens statt. Und das heißt auch in unserer Ehe. Konkret gemeinsames Gebet. Dass wir als Ehepartner auch zusammen beten. Ob es nun liturgische Gebete sind, die vorformuliert sind. Ob es Gebete sind, die wir so frei sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Das spielt ja gar keine Rolle. Aber dass wir uns zusammensetzen und miteinander mit Jesus, unserem lebendigen Gott, sprechen. Dass wir gemeinsam die Bibel zur Hand nehmen und darin lesen. Dass wir Lieder singen, nicht nur im Gottesdienst, vielleicht auch zu Hause. Das stärkt unsere Ehen. Das lässt uns erleben, dass Jesus unser Gebet auch erhört, gerade dann, wenn wir Hilfe brauchen. Gebet nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern ein Dialog, wo auch etwas zurückkommt, wo Jesus in mein Leben hineinwirkt, tatsächlich. Und natürlich, das möchte ich zum Schluss nicht vergessen, natürlich gehört auch das Feiern dabei. Christlicher Glaube hat unbedingt etwas mit Feiern zu tun. Nicht nur Gottesdienst feiern, auch das andere feiern. Manche Leute glauben ja wirklich, dass Jesus so ein heiliger Griesgram gewesen ist. Ich weiß nicht, was Sie so für eine Vorstellung von Jesus haben. So ein asketischer Typ, so schmal, die Backen eingefallen, Sandalen an den Füßen, der Welt völlig entsagt hat. Aber so lerne ich Jesus gar nicht kennen, wenn ich in das Evangelium reinschaue und beobachte, wie er gelebt hat und was er gemacht hat und was er gesagt hat. Er wurde sogar an einer Stelle von den Leuten Fresser und Weinsäufer genannt. Wahrscheinlich von den Leuten, die besonders heilig sich verstanden und für die Jesus nicht heilig genug war. Das hat ihn allerdings nicht davon abgehalten, dass er auch zu Hochzeiten gegangen ist, zumindest auf diese eine, von der wir gerade eben gehört haben. Und dass er sich hat nicht abhalten lassen, ich verstehe heute noch nicht, wie das passieren kann, da feiert jemand die Hochzeit und dann geht der Wein aus. Was ist denn da passiert? Vielleicht sind mehr Leute gekommen, die er eingeladen hat, das kann natürlich sein. Und damals hat man auch eine viel größere Runde und viel länger gefeiert, als wir das heutzutage tun. Aber was für ein Malheur, was für eine Blamage. Jesus ist ein Nothelfer. Er hilft in der Not. Er lässt sich nicht abhalten, einige hundert Liter besten, wie wir gehört haben, Welsch, Riesling und Chardonnay auf einmal aus Wasser herzuzaubern. Und die Feier ist gerettet. Die Freude kann weitergehen. Jesus ist kein Spielverderber. Jesus feiert auch gerne. Deshalb, lieber Walter, werden wir jetzt auch tunlichst darauf achten, gerade heute, wo du eure Hochzeit feierst, dass dir hoffentlich nicht der Wein ausgeht, oder? Also, deine christliche Tugend wird nicht in der Weise jetzt auf die Probe gestellt, dass du nachher Wasser in Wein verwandeln müsstest. Du musst nur genug Wein haben, okay? Oder Bier, ich weiß nicht, was sie zu trinken. Diese Hochzeit ist ein Grund der Freude. Das müssen wir ganz dick unterstreichen. Und das soll auch gut gefeiert werden. Und das wollen wir auch im Glauben feiern. Und wenn wir diesen Gottesdienst verlassen, dann ist Jesus nicht auf einmal im Himmel und wir feiern jetzt für uns, sondern da ist er auch mitten unter uns dabei. Mitten im Leben, wie er auch in unserer christlichen Ehe mittendrin ist. In diesem Sinne wünsche ich euch, liebe Eleonora und lieber Walter, diese dreifache Schnur in eurer Ehe. Dieser Glaubensverbund, in dem Jesus der ist, der euer Leben begleitet, prägt und segnet und euch dann auch, ob in der katholischen Kirche oder in der baptistischen Kirche, auch zum Segen setzt. Amen. Amen. Wir wollen zum Gebet jetzt aufstehen.